Es kam aber unter sie der Gedanke, wer wohl von ihnen der Größte wäre. Und Jesus ergriff ein Kind und stellte es hin und sprach, wer dies Kind aufnimmt in meinen Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Aber unter euch der Kleinste ist unter allen, der wird groß sein im Reich der Himmel. Und er sandte Boten vor sich hin, und sie gingen hin und kamen in einen Markt der Samariter, dass sie Herberge bestellten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er die Absicht hatte, nach Jerusalem zu reisen. Da aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dann wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel auf diese Stadt falle und sie verzehre. Jesus sprach, wisset ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, der Menschen Seelen zu verderben, sondern sie zu erretten. Und sie gingen in einen anderen Markt und begab sich, da sie auf dem Wege waren, sprach ein Schriftgelehrter zu ihm, ich will dir nachfolgen, wo du hingehst. Jesus sprach, die Füchse haben Gruben, die Vögel unterm Himmel haben Nester, aber des Menschen Sohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, ja Herr, aber erlaube mir, dass ich vorher noch meinen Vater begrabe. Jesus sprach, lass die Toten ihre Toten begraben. Geh du hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir, dass ich noch einen Abschied mache mit denen, die in meinem Hause sind. Jesus sprach, wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, vor einigen Jahren machten meine Frau und ich eine Mittelmeerfahrt. Sie war unvergesslich, traumhaft schön. Aber sie war auch hektisch. Als wir hinfuhren, mit unserem Wagen, da hatten wir auf der Höhe von Fulda plötzlich einen Motorschaden. Und das Schiff wartet nun nicht. Und so fuhren wir in Fulda hinein, sehr ängstlich, kommen wir noch nach Venedig, denn in Venedig mussten wir einsteigen. Aber es glückte. Wir erreichten da gerade noch eine Werkstatt, und da war ausgerechnet noch ein Motor, der konnte noch eingebaut werden. Und dann im höchsten Tempo fuhren wir nach Venedig über die Berge. Wir kamen da auch gerade an, und unser Gedanke war, jetzt wird es aber Zeit, dass wir aufs Schiff kommen. Und als wir ausstiegen aus unserem Wagen da in einer, nennt man das so, ein riesiges Haus, wo man die Autos reinfährt. Parkhaus, richtig. Draußen war irgendwo mehr ein Platz. Naja gut, da kriegten wir die Karte, und als wir ausstiegen, standen da schon am Auto einige Leute, ganz freundlich, furchtbar nett. Ihr Paket. Sag ich, ja. Wo wollen Sie hin? Ja, zum Hafen. Konnten Italienisch, auch gebrochen Deutsch, Gepäckträger offenbar. Und schon mit großer Freundlichkeit hatten die unser Gepäck. Schleppten es weiter nach draußen. Wir wollten die Richtung angeben. Nein, da waren die schon über alle Berge mit unserem Gepäck. Wir mussten also hinterher. Ich denke, der Hafen, der muss doch drüben liegen. Nein, aber die gingen zur Gondel. Da standen wieder ein paar Mann. Das war offenbar alles. Einer spielte dem anderen die Bälle zu. Da kamen wir bei der Gondel an. Und dann wollten wir einsteigen. Oh, money. Also, ich zog meine Geld, ich hatte gewechselt, aber wusste nicht genau, wie der Kurs war. Sag, na und? Ja, so und so viel 1000 Lier. Ja, meine Güte. Ich gab da die Lier, stiegen wir in die Gondel ein, und dann mit Hallo fuhr der Mann ab, johlte man hin und wieder, und nun gondelten wir da in Venedig rum. Und ich denke, meine Güte, wir müssen doch zum Hafen, der kommt ja gar nicht an. Und so gondelten wir da durch die Gassen, und ich dachte bei mir noch, Junge, Wenn das nach Minuten geht, wie bei einer Taxi, dann wird er allerhand rauskommen. Und dann schließlich kamen wir wahrhaftig da am Hafen an, am Quai. Und als wir aussteigen wollten, glaube 28.000 Lier. Ich denke, meine Güte, wie viel ist denn das eigentlich? Ich wusste im Augenblick nicht. Ich zahlte wieder. Und meine Frau war ein bisschen hoch, die konnte, da war wieder ein Mann. Da reichte meine Frau schon hilfsbereit die Hand. Höflich sollte man meinen, sowas Nettes. An jeder Ecke steht einer und hilft und will einen da sofort. Man braucht überhaupt nichts machen, das Gepäck wird schon genommen. Sowas von Freundlichkeit und Höflichkeit, das gibt's doch selten. Und da reichte meine Frau die Hand, wupp, die raus, money, money, nicht? Wieder zahlen. Und da hatte ich glücklich das Gepäck, oder war schon wieder ein paar Gepäckträger. Und dann überlegte ich, sag, nein. Stau, ruhig, hier nix. Ich bei meinem Gepäck, nix. Ich suche meinen Kurszettel, ich denke, wie viel Mark habe ich jetzt eigentlich schon ausgegeben? Und da überschlug ich, ja, es war gar nicht mehr weit von 100 Mark. Und ich denke, wenn das so weitergeht, dann komme ich ins Mittelmeer kaum rein, nicht? Dann muss ich vorher schon meinen Konkurs anmelden. So was. Und dann habe ich das Gepäck selber getragen. Aber warum erzähle ich das? Nicht, um mich interessant zu machen, sondern, lieben Brüder und Schwestern, weil es etwas zu tun hat mit einer Frage, die ich heute Morgen anschneiden möchte. Nämlich mit der Frage, dass die einmal Johann Arndt, ein Mann, der das im Mittelalter ein Buch geschrieben hat über das wahre Christentum, so ausgedrückt hat. Der Jesus hat in dieser Welt viele Diener, aber wenige Nachfolger. Nämlich, überall hast du Diener. Überall um uns ist Freundlichkeit. Wenn du in ein Hotel kommst, wo du bist, die Menschen sind so nett, so freundlich. Und doch, die Frage, die möchte ich heute Morgen mal anschneiden. Worin besteht denn der Unterschied zwischen Dienerschaft und Nachfolge? Was meint Johann Arndt? Denn er trifft genau den Nagel auf den Kopf und damit bin ich eigentlich schon mitten im Text von heute Morgen. Nun, wenn ich einen Diener habe, nicht wahr? Wenn ich irgendwo im Hotel absteige und der Mann, er gibt mir mit Freundlichkeit nett, nimmt mir die Koffer ab und ist mir behilflich. Der Diener erwartet etwas dafür. Er tut das nicht umsonst. Die Freundlichkeit ist in den meisten Fällen berechnet. Und wenn er mir ausbacken hilft, nicht wahr, dann denkt er, es wird auch was einbringen. Nicht? Ein Diener arbeitet für Geld, für Lohn. Dienst ist immer Berechnung. Irgendwie Berechnung. Und nun kommt die harte Ecke. Dienst im Reiche Gottes kann Verrat am Reiche Gottes sein, wenn man dient nur um zu dienen. Und die Frage möchte ich einmal mir stellen, ganz hart und knochenhart auch dir. Ist unser Christentum Dienst oder Nachfolge? Denn daran hängt unendlich viel. Die Frucht hängt daran. Bei mir und bei dir. Wenn der Sackdeckel sich schließt. Seht, hier wird berichtet, wie der Herr Jesus, als er nach Jerusalem wollte, wie das in einem Flecken Samarias Ärger gab. Die wollten dem Herrn Jesus dienen. Die hatten die gute Absicht, sie wollten ihn da behalten, nicht? Sie hatten also ihre Pläne und sagten, er soll bei uns bleiben. Aber der Herr Jesus hat das nicht gemacht. Und die beiden Zebedaiden, Jakobus und Johannes, Jesus nennt sie Donnersöhne an einer anderen Stelle, also Bollerköppe, nicht? Als die Samarien da Jesus importieren wollte und sie sicherlich das mit guter Absicht machten, nicht? Ganz klar, nicht? Und nun die Türe zuschlossen und sagten, wenn du nach Jerusalem willst, zu den Juden und nicht bei uns bleibst, nicht? Dann können wir dich nicht aufnehmen, nicht? Also, sie wollten ihn indirekt zwingen in ihr eigenes Denkschema, in das, was sie meinten. Und in diesem Augenblick, nicht, da geht's bei dem Johannes und Jakobus durch, diesen Donnersöhnen, nicht? und sie sagen, das ist doch allerhand. Wir haben ja den Herrn Jesus bei uns, der ist mehr als Elia. Und wenn wir, Herr, in deinem Auftrag sagen, Feuer vom Himmel runter, dann ist diese ganze Blase weg. Nee. Versteht ihr? Das ist genau das Denken, das natürliche Denken. Und Jesus hat in diesem Augenblick, nicht wahr, eine Dienerschaft auch von Samarien abgelehnt. Und hat gesagt, ich bin nicht gekommen, der Menschen Seelen zu verderben, sondern sie zu retten. Und nun geht der Weg weiter nach Jerusalem. Und da kommt ein Schriftgelehrter, an einer anderen Stelle der Bibel wird uns das gesagt, und sagt zum Herrn Jesus, ja, Herr Jesus, ich will dir nachfolgen. Deine Worte, die haben mich so gepackt, die haben mich so angesprochen, ich bin bereit, mit dir zu gehen. Nun hatte Jesus etwas, was wir nicht haben. Nämlich, er wusste in jedem Augenblick, was im Menschen ist. Wir sehen nur auf den Menschen. Und wir können uns oft täuschen. Und was gibt das oft für furchtbare Enttäuschungen? Auch an Christen. Viele gehen daran kaputt, die nur vom anderen Christen her leben. Und da sagt Jesus, ja, mein lieber Freund, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber des Menschen Sohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Jesus sagt, er sieht ganz genau bei diesem Mann, im Augenblick ist er begeistert. Im Augenblick, wo es um eine Nachfolge geht, die unverbindlich ist, also um einen Dienst, wo man im Grunde sich selber behält, wo man den eigenen Marschkompass fährt, da bin ich bereit. Aber Jesus sagt, Freund, du irrst dich. Überprüfe den Augenblick, es ist etwas Unerhörtes, dass Jesus nie in falscher Weise um die Menschen geworben hat. Dass Jesus, anders gesprochen, nie evangelisiert hat, so die Menschen angesprochen hat, dass sie innerlich überrumpelt wurden, dass sie begeistert wurden, dass er sie in eine falsche Weiche geschoben hat, wo man nachher entdeckt, meine Güte, so habe ich das doch nicht gemeint. Brüder und Schwestern, es gibt doch auch eine Verkündigung, wo wir begeistert sind, wo mit einem Mal unsere Herzen entflammt sind. Es gibt auch Augenblicke, wo vielleicht Menschen nach vorne gehen und sagen, ich will mit Jesus gehen und die Hand hochheben. Und nach einem halben Jahr, wo sind sie? Wir finden sie nicht wieder. Nicht? Ihr versteht mich? Da sehen wir die Krisis. Nämlich, sie haben sich das anders vorgestellt. Sie haben gedacht, wenn man zu Jesus kommt, das ist eine wunderbare Sache, da brauche ich nur auf den Druckknopf drücken und schon die gebratenen Tauben fliegen mir irgendwie in den Himmel. Oder sie haben sich gedacht, ich gehe mit Jesus, aber Jesus muss immer die Kurve nehmen, die ich mir auch vorgestellt habe. Und dann mit einem Mal kommen die harten Dinge. Ich kenne sie aus meinem eigenen Leben. An bestimmten Augenblicken meines Lebens, daran wurde ich erinnert, als ich diesen Text las, habe ich genau an dieser Ecke aufgestanden. Nun will ich nicht aus meinem Leben erzählen. Dann könnte mancher wieder denken, jetzt meint der Kenner sich. Nein. Aber ich kann euch sagen, als ich im Schweinestall war und als ich im Kriege manche harte Ecke in meinem Leben nehmen musste und wo das eigene einen zerbrach und ich merkte, ich kann Jesus gar nicht dienen, wo mit einem Mal harte Gedanken, böse Gedanken kamen, in den Wäldern der Tschechoslowakei den Russen entlaufen, Augenblicke, wo das Wasser einen bis an den Hals geht. Brüder, da ist der Dienst aus. Dann kündigt man dem Herrn. Und dann ist die Frage da, um die es hier geht. Die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Bist du bereit, jetzt auch in die Nachfolge zu gehen? Den Schritt zu gehen in die Nachfolge, also in die Fußstapfen Jesu wirklich einzutreten. Willst du die Korrektur, die Gott dir geben will, im Leid, im Kreuz, in den Schwierigkeiten, die er dir auferlegt, willst du die aus seiner Hand annehmen oder rebellierst du gegen die Umstände? ist eine harte Ecke, ist die Schule Gottes, die ja mit einem jeden anders geht, aber mit jedem geht. Gott will uns, das ist für jeden sicher hier heute Morgen. Denn mit jedem hat Gott einen Plan, mit dir und mit mir. Und der muss sich erfüllen in Frucht. Darum geht's, nicht in Erfolg. Würde dies Werk ein Erfolgswerk sein, dann würde ich es in diesem Augenblick verfluchen. Denn dann hätte es gar keinen Bestand und würde nur Täuschung sein. Aber es muss ein Werkzeug für die Nachfolge sein. Kredigen, wenn wir hier Kredigen bauen wollen, dann muss er es bauen durch uns. Da muss die Mitte echt sein. Und da muss die Ausrichtung und der Kompass echt sein. Und da müssen wir wissen, wir leben eigentlich immer von der Hand in den Mund. Dann darf die Berechnung auch meines Gehalts und Essen, Trinken, alles andere, Jesus muss die Mitte sein. Und diese Mitte ist immer ein unsicherer Faktor für die Welt. Wenn ich nicht glaube, dann bin ich eigentlich in meinem Leben, wenn ich Jesus diene, wenn er mich dann in die Nachfolge bringen wird, führt er mich immer in ein Ende. Und dieses Ende, da komme ich nicht weiter. Da merke ich, hier ist meine Diplomatie aus. Hier kommen Augenblicke, wo es mir entschwindet, wo ich nicht weiß, wie ich mich entscheiden muss. Und gerade dieses Ende will Gott. Denn die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester. Wenn du mit Jesus gehst, dann gehst du in ein unsicheres Land, in ein Land, das Gott dir zeigen will. Dann gehst du, das musst du wissen, an einem Marschkompass, den Gott stellt und nicht du. Und dann bist du immer in einer bestimmten Abhängigkeit. Und dann bist du nie in einer absoluten Gesichertheit, die wir uns erträumen. Denn die Gesichertheit kann das Allergefährlichste sein, kann uns am meisten täuschen. Gott will keine Leute, die sich selbst sichern. Gott will Leute, die sich führen lassen in ein Land, das er uns zeigen will. Die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Also, wenn du mit Jesus gehst, das sagt er dem Schriftgelehrten, dann genügt deine Begeisterung nicht. Dann, es ging hier um einen Schriftgelehrten, dann überlege dir, du nimmst deine Vorbehalte mit. Du nimmst deine Verwandtschaft mit und all die Bindungen, wenn du mir nachfolgst. Und du musst bereit sein, diese Bindungen an einer bestimmten Ecke auch zu durchbrechen. Die Menschen werden dich bestimmt an einer bestimmten Ecke nicht mehr verstehen können. Als ich als junger Oberinspektor von Pommern kam und meinen Eltern erklärte, dass ich jetzt, es war meine eigene Mutter, die der Grund war, jetzt Theologe werden müsse, Pfarrer werden müsse. Ich war 26 Jahre alt, 27. Da sind die Nachbarbauern zu meinem Vater gekommen, haben meinen Vater ganz ernsthaft geraten, mich in die Schneidekammer zu nehmen und mich mal gründlich zu verprügeln. Weil ich, verrückter Hund, eine solche Stellung aufgäbe. Nicht? Versteht ihr? Eine solch glänzende Stellung, weil sie es nicht verstehen konnten. Seht ihr? Das sind Ecken, da ist man menschlich in der Berechnung am Ende. Und ich sehe noch den Mann von der Gestapo bei mir sitzen, bei Hitler, wie er bei mir im Zimmer war und ich wollte mein Leben aufnehmen und ich diktierte ihm, geboren da und da und nun immer weiter, Volksschule und so weiter. Und dann bin ich konfirmiert worden, ja und dann, ja und dann. Damit einmal guckt er mich an. Ja, meine Güte, sagt er, wann sind Sie denn eigentlich Pastor geworden? Ich sage, ja, das wollen Sie gern wissen. Ja, ja, da kommen wir gleich noch hin. Ich bin erst mal in Pommern im Sattel gesessen und nun habe ich ihm das dann entwickelt. Und damit einmal sagte ich ihm, nun will ich Ihnen noch etwas viel Härteres zeigen. Und da war der Mann klein. Ich ging an meinen Geldschrank und sagte, komm, schauen Sie mal, dies war die letzte Gehaltsabrechnung, die ich als Oberinspektor in Pommern pro Monat gekriegt habe. Nicht? Und jetzt will ich Ihnen zeigen, was ich als Pastor kriege. Also, wie klug ich war. Nicht? Ich habe als Oberinspektor ganz andere Verdienstmöglichkeiten gehabt als hier. Nicht? Und sehen Sie, und das macht den Mann fertig. Der natürliche Mensch rechnet nach seinem Portemonnaie, nach seinen Erfolgen, der rechnet nach einer christlichen Gesichertheit. Unsere Brüder im Osten haben die nicht mehr. Und es wird wahrscheinlich auf uns zukommen. Als ich jetzt vor ein paar Wochen mit dem ersten Direktor der Föst, der gerade von Tokio kam, von der Weltkonferenz, wo die ganz großen Manager hier des Westens zusammen waren, 2 Tage bei Dr. Ostermann war in Linz. Ich habe ihn noch nie so gesehen, gestern hat er mir noch geschrieben. Da sagte er, er hätte nie so verzweifelte Gesichter gesehen wie in Tokio. All die großen Bosse, die Industriebosse, klein, dass sie unter den Teppich gehen konnten. Und alle hatten gesagt, wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung, die jetzt erst beginnt. Nämlich, die ganzen Scheiche haben ja beschlossen, das ist ein offenes Geheimnis, dass diesen Herbst, man gibt es uns jetzt langsam ein, ich las gestern in der Zeitung, 30-50% die Benzinpreise raufgehen. Aber in Wirklichkeit sind es 100%. Man will in diesem Herbst, so will auch der Schah und wollen die anderen, einen Literpreis Benzin von 1,80 Mark. Und ihr könnt ja ganz 2 Fingern abzählen, nicht, was das für Folgen haben wird, was für herrlichen Zeiten wir entgegengehen bei der Arbeit, wie die Menschen, nicht, wie schön das werden wird, nicht. Und ihr könnt euch denken, dass es ein schöner Traum ist, der hinter uns liegt. Aber dass vor uns liegt eine sehr harte Ecke, nicht? Und dass nun eine Ecke beginnt, wo die Arbeitslosigkeit erst anfängt und wo die Verkehrsmittel aufhören. Ostermann sagte, und er hat bis jetzt immer seine Prognosen recht gehabt, im nächsten Jahre wird mindestens 1/3 der Verkehrsmittel nicht mehr fahren. Wer kann denn noch fahren mit seiner Arbeitslosenunterstützung? Nicht? Das wird von selber. Aber ich will hier ja keinen politischen Vortrag halten. Ich will nur sagen, da wird die Not, sagt Jesus, zuallererst anheben. Und wir kommen in eine Enge hinein. Und dann sind wir, wie die Christen im Osten, gefragt, wo jetzt man eben nicht mehr nach oben fällt, wenn man eben Christ ist, sondern wahrscheinlich nach unten ausgeklammert wird, nicht wahr? Dann wird die Folge sein, dass vielleicht morgen Portugal kommunistisch wird, dass Italien liegt jetzt so am Rande, dass Frankreich kommt und dann wird die Bundesrepublik wohl auch fallen. Ostermann sagte uns sehr hart und sehr fein, er habe jetzt entdeckt, die Marktwirtschaft, die geht nicht kaputt, die ist schon kaputt. Und seht, es ist gut, wenn wir als Christen Orientierung haben. Wir gehen in eine Ungesichertheit und wir wissen nicht, wie diese Ungesichertheit, wenn ich Bauer bin, ob mein Hof, ist sehr wahrscheinlich, ob ich ihn erhalte. Und ich war in diesen Tagen bei meinem Freund, Herrn Dodenhof, der riesige Bauten machte, und er sagte, ja, ich habe es nicht gewollt, aber mein Junge wollte die Bauten noch machen, denn ich sehe trostlos, ich sage, Sie sehen genau richtig, wahrscheinlich bauen Sie für etwas ganz anderes. Nicht wahr, versteht ihr? Wir gehen in eine ungesicherte Welt hinein. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Christen, wir gehen mit dem Herrn Jesus, je näher wir dem Ende kommen, umso ungewisser in ein Ende hinein, das scheinbar für uns bedeutet, ohne einen Glauben, der eine Welt überwindet, eine Ungesichertheit, die viele nicht ertragen können. Von dem an gingen viele seiner Jünger hinter sich und wanderten hinfort nicht mehr mit ihm. Wenn die Sicherungen weg sind, wenn die Fleischtöpfe Ägyptens nicht mehr stehen, da fängt eigentlich die Nachfolge an. Da, wo dein Opfer gefordert wird, da, wo die Sicherung unsicher wird. Und da zeigt sich, was Kirche, was Gemeinde Jesu ist. Also, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter den Himmeln haben Nester. Wenn ich mit Jesus gehe, gehe ich in eine gewisse Einsamkeit hinein, in ein Unverstandensein. Wir können nicht erwarten, wenn wir ein Geheimnis mit Jesus leben, dass der andere, der nur für diese Welt lebt und der hier sich einbauen will und große Rosinen im Kopf hat, dass der uns versteht, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir zum Gebetskreis gehen, wenn wir für Kredingen leben, wenn ich, wie Johann Ungen, nicht wahr, meinthalben hier meinen Dienst tue und nicht auf dem väterlichen Hof, wenn ich mich geführt weiß. Versteht ihr, das können Weltmenschen schwer verstehen, weil die im Erfolgsdenken liegen und weil die in einer gewissen Einsamkeit gehen. Aber diese Einsamkeit, Bruder und Schwester, die du wählst mit Jesus, dies Bekenntnis, das ist gewiss, das ist doch das Größte und Herrlichste, was es gibt, führt zu einer Erfahrung, dass in diesem Ende Gottes Anfang liegt. Wir müssen vielleicht jaulen, wir sind vielleicht oft Leute, die mit Bettlerhänden da wandern, aber in dieser Einsamkeit hören wir beten, glaubend, Osterglocken. Wir erfahren die Gemeinsamkeit mit Jesus. Ein gewisses Martyrium der Einsamkeit, das kein von uns, wenn wir Christ sein wollen, erspart bleibt. Dieses unverbindliche Christentum gibt es ja gar nicht. Das haben wir uns selber gemacht in den Kirchen. Dieses unverbindliche Christentum, so etwas mal konfirmieren, den lieben Gott mal einen Anstandsbesuch machen, nicht wahr, getraut werden und dann vielleicht eine erlogene Leichenrede, das ist ja alles so billig. Gelegentlich etwas tun für die innere Mission, nicht wahr, dies unverbindliche Christentum, das wird morgen vorüber sein. Es geht um Nachfolge. Nachfolge ist kein Dienst. Wenn du in der Nachfolge stehst, bist du engagiert vom Kreuz Christi. Dann musst du seinem Tode ähnlich werden. Nachfolge geht durch Sterben hindurch. Nachfolge geht durch dein Ende hindurch. Nachfolge stellt dich in Frage und mich. Nachfolge hat die harte Ecke. Und da haben wir auch nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen. Dann kommt der Feind und bietet dir an die Welt und ihre Herrlichkeit. Und dann zeigt er dir Nachholbedarf, den du wahrscheinlich noch hast, irgendwo hast, nicht wahr, und meinst, mit Recht haben zu müssen. Die ganzen Massenmedien heute, das ganze soziale Getriebe unserer Tage, geht ja immer dahin, den Menschen zu befriedigen, in seinen Süchten, in seinen Sehnsüchten, aber nicht in der Mitte seines Lebens. Nachfolge ist die Führung abgeben an Jesus, in eine scheinbare Ungewissheit gehen, die nicht tragbar ist, jedenfalls in der kommenden Stunde nicht, wenn ich nicht weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn alle sterben, wenn alle untergehen, er lebt, dass der Tunnel einen Ausgang hat und Jesus der Garantieschein selber ist. Nun, darauf ruht Predigen. Da liegen die Fundamente. Alles andere wäre Unsinn, auch unsere ganze Arbeit auf dem Hof und all unser Baum und bei dir auch. Wenn wir nicht diese Mitte hätten und auf diesem Grunde, da wird gebaut. Und seht, das Zweite, also der, Jesus sagt, mit Begeisterung zu den Schriftgelehrten kommst du nicht durch. Wenn du nicht das Steuer abgibst, nicht, und die Vorbehalte, die du hast, kommst du auch nicht durch. Das ist ganz schwer, Brüder und Schwestern. Ich meine, ich lebte eine glückliche Ehe, aber ich habe in meiner Ehe, meine Frau ist hier auch im Gottesdienst, manchmal Schwierigkeiten gehabt und das lag ausgerechnet im Autofahren. Ja, ja, meine Frau fährt tadellos Auto. Ich fahre so, naja, bin eigentlich so mit Ach und Krach durchgekommen. Ich habe nie richtig Autofahren gelernt und kann auch nicht genau die Zeichen. Wenn ich in Aalen manchmal da mit meinen Wagen angesaust kam und da war ein Polizist und ich hatte noch Licht, nicht abgeblendet oder im Winkel nicht noch raus, halt, stopp, da musste ich halten und dann guckte er durchs Fenster, ach, ist der Pastor, na ja, lass ihn mal fahren. Ich dachte, bei dem ist doch Hopfen und Malz verloren. Er hat mich nicht weiter angezeigt, ich hatte also irgendein Loch doch zu gut. Aber ich kann im Grunde nicht gut Auto fahren. Wohl rasant, meine Frau fährt sicher. Aber wenn ich dann fuhr und da war irgend so ein Kasten vor uns, dann konnte ich das nicht lange ertragen und ich guckte, naja, es kann gerade glücken, gib Gas, nicht? Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr unglaublich nicht. Und ich sage, ruhig, ruhig, hat noch geklappt. Ich habe nie einen Unfall gemeistert. Ich bin immer durchgekommen. Nicht? Aber wenn ich dann meine Frau fuhr, und die fuhr so lange hinter so einem Kasten, oh, immer noch dieser Schrittmacher. Oh, kennst du das? Oh, peu à peu. Verstehst du? Und Und dann merkte meine Frau schon was. Ja, aber bist du unruhig? Ich sage, oh, nix, lass mal gut sein, jo. Nee, ich verstehe dir. Also, wie kommt das? Dann habe ich gesagt, und dann kam immer eine Reibungsfläche. Und dann habe ich gesagt, wie kommt das eigentlich bei uns beiden, dass wir uns da immer reiben? Ja, weil jeder im Geiste mitfährt, nicht? Der andere fährt unter seinem Gesichtswinkel und ich fahre unter meinem. Und da haben wir das dadurch behoben, meine Frau und ich, dass ich gesagt habe, so, auf der Kanzel habe ich sagen und im Haushalt und im Auto hast du sagen. Ich gebe Steuer ab, nicht? Seitdem ist Großfried und Unterlass, nicht? Und gelegentlich fahre ich doch noch mal ein bisschen. Aber ihr versteht mich, was meine ich? Es ist immer die Gefahr, wenn wir den anderen erreichen wollen, wenn wir mit Jesus gehen wollen und an den anderen rankommen wollen, dass wir in unserem eigenen Gesichtswinkel ihn abholen wollen und fahren, dass wir uns nicht in seinen Gesichtswinkel stellen können. Nicht? Wenn ich da irgendeine Theologenkonferenz habe, nicht wahr, dann stehe ich da oft, naja, dann muss ich immer, gucke ich mir den Haufen an, wo kommen die denn her, die Bartmänner, Bultmänner, Käsemänner und Konsummänner, nicht? Wo kommen die alle her, nicht? Die Milchmänner, nicht? Und aus welcher Ecke, aus welcher Theologie kommen die wohl bloß, nicht? Versteht ihr? Ich muss, also die fahren ja alle, wenn ich jetzt einen Vortrag halte, dann wollen die mich alle in ihr Denkschema hineinbringen. Klar, stimmt das, Frau Pastor? Nicht? Nicht? Die gucken sofort, aha, der Kämmer, in welchem Trichter sitzt der? Nun passt er nicht in meinen Bartianismus, bums, dann ist er schon gegen mich, nicht? Versteht ihr? Und nun ist schwierig, dass ich diese Ecken umgehe, umfahre, dass ich sie richtig abhole, nicht? Und zwar ohne Vorbehalt, ohne dass ich sofort eingespuft werde. Und deshalb ist so wichtig, dass du kannst den anderen, jeder hat Vorbehalte. Ihr habt Vorbehalte gegen mich. Und ich habe vielleicht Vorbehalte, wenn ich euch kenne, gegen euch. Aber ich kann dann keine Seelsorge treiben, wenn ich, versteht ihr, den anderen mit meinen Vorbehalten abholen will. Sondern wir müssen diese Ecke kennen, die hier Jesus meint, nicht? Vom Menschensohn herkommen. Wir müssen unmittelbar mit ihm sprechen können. Wir müssen sagen können, ganz gleich, was er gemacht hat, ob er mir passt oder nicht, nicht, und was er für eine Nase hat, nicht, und was, ob er mir sympathisch, unsympathisch ist. Ich hole ihn von Jesus her ab. Er hat uns ja alle hier abgeholt. Kommt her zu mir. Das war doch der Spruch heute Morgen, alle. Und nun sagt Jesus zum Zweiten, lass die Toten ihre Toten begraben, folge du mir nach. Können Tote Tote begraben? Ja, natürlich, nicht? Vom verlorenen Sohn heißt es, er war tot und ist wieder lebendig geworden. Der war doch schon vorher tot. Er war tot, ich kann ein totes Leben leben. Wenn ich mit einem Toten sprechen will, der gibt keine Antwort. Es gibt Gemeinden, wo man gegen, wo man Tote anspricht, wo man redet und es kommt nicht an. Ich möchte mal wissen, in wie vielen Kirchen heute Morgen gepredigt wird, und wenn da die Leute rauskommen und man fragt sie, na, was hat der Pastor denn gepredigt, die wissen sie überhaupt nicht mehr. Versteht ihr, die haben da ihre Zeit abgesessen, nicht? Und die Kirchenbänke durchgescheuert, nicht? Manche gibt es, die das tun. Oder versteht ihr, es ist eine gute Sache. Als ich noch bei uns auf den Hof zur Kirche ging, da hatten wir eine Oma. Und regelmäßig, wenn wir mittags von der Kirche kamen, dann wusste ich schon, ich muss aufpassen, weil er predigt. Denn beim Mittagstisch, das Erste, was die Oma fragt, sag mal, Junge, über welchen Text hat der Pastor gepredigt? Weißt du noch, was er gesagt hat? Erzähl das mal, nicht? Aha, versteht ihr? Also, man musste aufpassen, nicht? Nicht? Man fuhr eben nicht im Schlafwagen, wie so viele. Man kann ja auch mit offenen Augen schlafen, nicht? Und seht ihr, da ist so wichtig, dass ich etwas mitnehme. Wie oft predigt man toten Menschen, die, wo das Wort überhaupt nicht ankommt, wo es wie an einer Gummidecke abläuft. Tote Menschen, die nicht hören können, tote Menschen, die nicht sehen können, die niemals das erfahren, dass der Heilige Geist den Namen Jesu so verklärt, dass man ihn einen Herrn heißen kann. Dass man sich abgeben kann, dass man sich bei Jesus verlieren kann, dass ich, so wie ich bin, komplett importiert werde, mit Haut und Haaren, mit Wanzen, Läuse, mit Dreck und Speck, dass der Herr Jesus mir so groß wird und er mir die Hände so entgegenstreckt, dass ich seine Hand ergreifen kann und ich wissen darf, niemand kann mich aus meiner Hand reißen. Seht, das ist die Ecke, nicht? Wo ich lebendig werde, wo ich sehe, selige Augen, die nur Jesum sehen. Siehst du Jesus im Getriebe des Alltags, beim Kühlmelken, beim Futtern, bei dem, was du tust? Ist immer da ein Fenster offen nach Jerusalem, nach Jesus hin. Ist doch was Schönes, nicht? Wenn man das hat. Wenn man immer Kontakt mit Jesus hat. Er geht mit durch den Tag. Als der Auferstandene ist er bei mir, alle Tage. Ich bin nicht allein. Oder bin ich doch allein und falle über jeden Köder der Hölle, stolpere ich. Lass die Toten ihren Toten begraben. Und ein Toter kann nicht gehen. Sage mir deine Bewegung im Christentum, wie ist die eigentlich? Die Bewegung. Oder ist da überhaupt keine im Glauben? Muss der andere, der neben dir wohnt und der mit dir geht, sagen, ja, ob der Kämmerer ein Christ ist, kann ich nicht behaupten. Habe ich noch nicht gemerkt. Stimmt doch etwas nicht, wenn die anderen um uns gar nicht wissen, dass wir Christen sind. Nicht? Es kommen manchmal junge Menschen zu mir hier zum Glauben und die fragen mich, wenn sie dann in ihr Büro gehen, an ihre Stelle, ihr Arbeitsplatz, Herr Pastor, muss ich jetzt jedem erzählen, dass ich bekehrt bin? Ich sage, es ist gar nicht nötig. Geh nur hin. Wenn du morgen früh im Büro der andere Jasmin aufschlägt und da irgendwie ein paar gemeine Witze macht, nicht? Und dann da anfängt den Leerlauf aufzumöbeln, nicht? Wenn du da mitlachst, nicht? Wenn du da mitmachst, achten die anderen genau, dann bist du kein Christ. Dann hast du schon Verrat geübt. Wenn du aber anfängst zu beten und die Kraft hast, das ist mir gleichgültig, das abgeht, dann wird die Frage auf dich zukommen, warum machst du nicht mehr mit, nicht? Dann wirst du merken, das haut nicht hin. Dann musst du den Mut haben, dich zu blamieren für Jesus. Und dann kommst du in die Ecke, wo es ernst wird. Wo du einsam wirst und wo du dein Leben im Zeugnis sagen musst, ganz gleich, wie du das machst. Dann bist du gefordert. Und das kommt auf dich zu. Wenn ich manchmal im Zuge fahre, ich habe mir vorgenommen, wenn da irgendein Gespräch ist, das mich gar nicht interessiert, setze ich mich in die Ecke und bete. Und denke an den Herrn Jesus und bete für die, die ihm Zuge sitzen. Ich habe einige Mal beobachtet, dass Gebete Kräfte sind. Dass regelmäßig dann irgendjemand fragt im Gespräch, ach Sie da, der Dicke da in der Ecke, nicht? Sagen Sie mal, was ist denn Ihre Meinung? Nicht? Bums, dann bin ich drin. Versteht ihr? Gott rangiert mich einfach ein, ich tue eigentlich gar nichts und ich tue alles. Ich sitze da betend. Und das betende Kräfte, lebendige Kräfte strahlen aus. Und die lebendigen Kräfte haben erweckende Kraft. Der andere spürt das. Ich bin mit Jesus verbunden. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Tote werden lebendig, nicht durch uns, sondern durch das schöpferische Gotteswort, durch da, wo Osterglocken läuten. Auch durch dich hindurch. Nicht wahr? Du musst das Feld voller Totengebein erwecken. Das kannst du nur, indem du sein Wort in Vollmacht sagst. Lass die Toten ihre Toten begraben. Tote Menschen, leiblich Tote begraben geistlich Tote. Und der geistliche Tod, Brüder und Schwestern, ist viel schlimmer als der körperliche Tod. Es ist völlig uninteressant, ob du mit 20 Jahren stirbst oder wie Kain mit 120. Interessant ist im Grunde, ob du selig stirbst oder ob du verloren gehst. Ob dies kurze und heilende Leben Frucht war für den Himmel. Ob eine leuchtende Spur da ist in deinem und meinem Leben, die bleibt. Was nützen denn alle Titelwürden? Mein seliger Opa, Großvater. Ja, er war Kirchmeister, ach was war der alles, Bürgermeister, hatte alle Ehrenämter. Und er war ein sehr christlicher Mann. Als Junge erinnere ich mich, ich habe immer groß zu ihm aufgeschaut. Aber als es ans Sterben ging, da wurde nicht der Pastor bei uns im Dorf geholt, sondern ich musste zu Buchholz Oma. Die Bauern sagten im Dorf, dekambian. Die kann beten, nicht der Pastor. Und die hatte so etwas wie einen Heiligenschein. Wenn die über die Straße gingen, Buchholz Oma, dann wurden wir immer still. Spürten wir, von der geht eine Strahlung aus. Was ist das eigentlich? Und dann weiß ich noch, wie ich die Buchholz Oma geholt habe, an das Sterbebett meines Opas. Und als sie hineinging in das Sterbezimmer, da habe ich durch den Schlitz geguckt und da sah ich das ängstliche, angefochtene Gesicht meines sterbenden Großvaters. Und dann dauert es eine halbe Stunde. Und ich saß vor der Tür, ich dachte, was passiert da wohl? Opa wird sterben, das wusste ich. Und dann mit einem Mal ging die Tür auf und ich guckte auf das Gesicht meines Großvaters. Und es hat sich völlig verwandelt. Es hatte Strahlung. Da war was passiert. Er war in die Sonne gekommen. Die Erweckung war da. Und dann hat mein Vater mir erzählt, dass mein Vater hat es gehalten, dass mein Opa zu meinem Vater gesagt hat, Junge, fang du mit dem Wichtigsten, was gif, euer an als ich. Schürfend nicht so lange ob. Schieb das Wichtigste nicht so lange auf. Komm eher über den Graben. Komm eher ins ewige Leben hinein. Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird Weide finden. Ewiges Leben. Und dieses ewige Leben liegt in der Sekunde. Liegt darin, dass du den Mut hast, das, was dich bindet, zu durchschneiden oder durchschneiden zu lassen. Der sterbende Vater, man sollte doch meinen, das ist doch wohl erlaubt. Ich kann doch meinen Vater beerdigen. Nein, das ist eben nicht mehr erlaubt, wenn es um deine Ewigkeit geht. Wenn alles auf dem Spiel steht, dann lass den Vater begraben. Der kommt schon in die Erde, wir alle vermodern. Daran hängt es nicht, an diesen Tinef, sondern daran hängt es, dass deine Seele gerettet wird. Dass du wirklich in die Bewegung kommst, dass du nicht im geistlichen Tode bleibst. Steh aus dem Schlaf der Sünden auf und such ein neues Leben. Darum geht's. Nicht? Dass die Totenklage in Israel dauerte 7 Tage. Und dann passierte genau dasselbe, was manchmal bei uns passierte. Wenn ich manchmal eine Beerdigung hatte, dann marschierte die Feuerwehr mit. Nicht? Und da wurde eine dicke Rede gehalten, möge ihm die Erde leicht werden, nicht? Und alle möglichen Reden kamen von allen möglichen Vereinen, kennen wir alle, nicht? Einmal habe ich erlebt, wie ein Brieftaubenzüchter, der hatte seinen, den ganzen Brieftauben waren da am Grab und die wurden mit einmal losgemacht und das gab ein Geflatter da nicht, das hättet ihr mal erleben sollen, nicht? Nicht? Also komische Dinge passieren da. Aber ich wollte sagen, wo war ich denn eben? Was denn? War ich? Ja, lass die Toten ihre Toten begraben, nicht? Wollte ich sagen. Dass wir da die Dinge in der richtigen Weise bewerten. Dass wir nicht eine Totenklage machen und das war ich, wollte ich sagen. Dann, ich will nichts über den Verein sagen, aber dann marschierte die Feuerwehr regelmäßig nach der Beerdigung wohin? Nicht? Ins Gasthaus und dann begann die Löscharbeit. Nicht? Und die Löscharbeit dauerte manchmal bis zum anderen Morgen. Nicht? Da wurde das Feuer feierlich gelöscht, kamen die Helden raus, halb schräg. Nicht? Konnten kaum rechte Hand, linke Hand. Das waren die Helden mit dem Helm von der Feuerwehr. Nicht? Jetzt haben wir es geschafft. Oder der Kriegerverein, nicht? Die alten Germanen, nicht? Der Wahnsinn, nicht? Versteht ihr? Ich will es mal ein bisschen karikieren. Seht, nicht? Genau das war in Israel. Man nennt das mit einem massiven Ausdruck, wenn einer beerdigt wird, das Fell wird versoffen, nicht? Stimmt das nicht? Genau das war in Israel. Da gab es ein Gelage, nicht? Da will man auf diesem Wege den Tod etwas erleichtern, das kann man ja nicht, versteht ihr, dann will man sich betäuben. Dann braucht man eine Hilfe, eine Spritze. Und diese Spritze, die ist ein Gelage. Nicht? Und Jesus wusste genau, wenn der zurückgeht und beerdigt den Vater in der gottlosen Umgebung, was passiert dann, Frank? Er wird da bleiben. Der wird nie wiederkommen. Der hat seine Sekunde für ewig verpasst. Nicht? Kann sein, dass einer vom Hof wegläuft, der sich in der Hölle erst wieder treffen. Nicht? Die Chance, die er da vielleicht hier hat, das muss eben sein. Hat er nur hier. Er kann Jesus ergreifen. Und mehr haben wir nicht anzubieten. Nicht? Die Sekunde entscheidet. Jesus steht vor ihm. Jesus sagt, andere könnte das nicht sagen. Ich könnte das auch nicht sagen. Lass die Toten ihre Toten begraben. Lass, kümmere dich nicht um die Beerdigung. Aber wenn Jesus vor dir steht, dann stimmt die Sache. Denn er ist das ewige Leben. Er ist wichtiger als alles. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Und in Jesus hast du das Reich. Und die Sekunde ist ewigkeitsgeladen. Und was man in der Sekunde ausgeschlagen, bringt keine Ewigkeit zurück. Vielleicht stehst du heute haargenau an der Schwelle, unmittelbar vor der Entscheidung. Es kann sein, dass diese Sekunde Ewigkeiten für dich entscheidet. Denn die Annahme ist nur ein Schritt über die Linie. Aber dieser Schritt muss auch getan werden. Nicht? Und der Teufel hat immer die lange Bank. Du musst sagen, jetzt gleich ganz, völlig. Und das Dritte. Da will einer mit und sagt, ich will dir nachfolgen, Herr, aber ja, ich will gar noch zu meinen Freunden, ich muss doch gerade auf Wiedersehen sagen, Abschied, nicht? Jesus sagt, nee. Wenn du die Hand an den Pflug legst und guckst zurück, dann glaube nicht, dass du eine gerade Linie kriegst. Vergesse nicht, wie ich den ersten Schlag bei uns auf No flüchte, gerade aus der Volksschule gekommen, damals gab es noch keinen Motorflug oder sowas, die Oldenburger Pferde und ich flüchte, großen langen Schlag, und dann ging es los. Und als ich am anderen Ende ankam, da war die Furche, die erste Furche, genau wie ein Flitzebogen. Und da habe ich mich geschämt. Ich sage, Papa, wie kommt das? Dann sagte ich, ja Vater, sagte mein Vater, du musst nicht auf die Pferde gucken und nicht auf den Fluch. Sondern pass mal auf, jetzt flüchtest du hier nochmal zurück und jetzt nimmst du da hinten, meinethalben den Baum oder den Pfahl da, den elektrischen Mast, den nimmst du genau ins Visier, nicht? Und nun guckst du nicht auf die Pferde, sondern gehst genau dahin, richtest du den Flug aus. Ja, jo, wird gemacht, los, Fanny, Pony, Hü, Ram. Und als ich an der anderen Ecke ankam, oh, da war ich stolz wie Oskar. Ah, gerade. Und da habe ich gedacht, habe ich eins gelernt, man muss das Ziel fest im Auge behalten. Man darf nicht zurückgucken, wer zurückguckt, der wird zur Salzsäule, wie Lots weit. Wer Sodom am Herzen hält und Sodom mit importieren will und wem schwer wird, da rauszusteigen, aus Hasch, LSD, aus Rauchen, aus Trinken, aus Huren, aus Onanie und was das alles für Süchte sind. Ja, und wer die immer wieder importieren will, immer wieder mitnimmt, verliert, wird eine schiefe Furche, wird kein Zeugnis. Du musst deine Vergangenheit, die muss unterm Kreuz geblieben sein. Christen sind Leute, die hinter sich einen freien Rücken haben. Die ihre Vergangenheit los sind. Deshalb sind sie frei. Die Wahrheit wird euch frei machen. Ich schleppe mich nicht mehr mit. Ich kann über mich lachen. Ich habe manchmal gesagt, ich bin mir eigentlich eine Witzfigur. Manchmal nicht. Mach doch nichts. Was kümmert es mich? Was sie über mich denken. Ob mich andere Menschen tadeln, anerkennen, missverstehen. Herr, dein Wohlgefallen, Drogen soll mir über alles gehen. Kümmere dich nicht um die kleinen Dinge. Halt das Ziel im Auge. Lebe vom Kreuz her. Dort steht der Pfahl. Da wurde Jesus deine Vergangenheit. Und da hat er dir das weiße Kleid gekauft, das du jetzt dauernd anziehen kannst. Die Existenz ohne Vergangenheit. Und von da aus ist dein Weg ausgerichtet zu einem Ziel. Und dieses Ziel ist er. Das Reich Gottes, das auf uns zukommt. Jede Minute mehr, jede Sekunde kommt das Ziel näher. Zeit und Raum verschwinden. Die Welt wird ein Dorf. Der Antichristus kommt. Nein! Hinter dem Antichristus kommt Jesus. Hebet eure Häupter auf und wisset, dass sich eure Erlösung naht. Ich bin zufrieden, dass ich die Stadt gesehen. Und unermüden, sagt der Dichter, will ich ihr näher gehen und ihre hellen goldenen Gassen lebenslang nie aus den Augen lassen. Amen.